Herzlich willkommen an diesem Sabbat in der Gemeinde. Ich freue mich, wieder hier zu sein bei euch, dass wir gemeinsam wieder das Wort Gottes studieren können und darüber nachdenken. Es gibt so eine Spannung im Christentum, denn historisch gesehen entstehen wir aus dem Judentum, nicht? Aber historisch gesehen genauso ist das Christentum für die meisten toten Juden verantwortlich. Und ich meine nicht Hitler, das kam danach, schon vorher. In den Kreuzzügen sind mehr Juden umgebracht worden als im Zweiten Weltkrieg. Das war vorher schon. Also das war jetzt nicht neu. Hitler hat das Rad nicht neu erfunden. Er hat nur weitergemacht, was damals schon lief. Das heißt, der Antisemitismus ist eine alte christliche Kultur. Das ist gute christliche Tradition, wenn ich so nennen darf. Ja? Und das ist das Problem. Warum? Warum ist diese Tradition entstanden? Es wird uns im Buch Daniel gesagt, dass ein kleines Horn entsteht. Und dieses kleine Horn wird dafür arbeiten, die Gesetze und die Zeiten zu verändern. Und damit die Gesetze und die Zeiten verändert werden können, müssen wir einen Kontrast herstellen zwischen dem alten Gesetz, was die Juden haben, und dem neuen Gesetz, was das Christentum hat, nicht wahr? Also müssen wir auch einen Kontrast herstellen zwischen dem alten Testament, was die Juden hatten, und dem neuen Testament, was das Christentum hat, nicht wahr? Und das ist eine Trennung, die hat Gott so nie geschaffen. Und der Grund, warum es so viele christliche Gemeinden gibt, es gibt keine größere Variation bei irgendeinem anderen Glauben. Es gibt nicht so viele Arten von Buddhisten und so viele Arten von Hinduisten und so viele Arten von allen möglichen, allen Glauben, die ihr wollt, auf der ganzen Erde, wie Christen. Da gibt es tausende von christlichen Kirchen mit allen möglichen Vorstellungen. Warum? Weil wir eine Trennung machen zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament und wir nennen es schon so. Ne? Wir sagen das Alte Testament, das Neue Testament. Wisst ihr, dass im Hebräischen Original das Neue Testament nicht Neues Testament heißt? Sondern was heißt es? Brit Hadashah, das heißt die Erneuerung oder neue Weihung des Bundes. Das ist, was es heißt. Das heißt die Erneuerung des Bundes. Das ist nicht ein neuer Bund, das ist die Erneuerung des Bundes. Und der neue Bund, von dem da die Rede war, der kommt öfters vor. Aber wo kommt der neue Bund vor? Im Alten Testament. Das ist das Problem, was manche vergessen. Das kommt nicht im... Und was ist der Unterschied? Ist das Gesetz der Unterschied oder ist es im neuen Bund steht geschrieben, Jeremia, machen wir so. Machen wir Jeremia Kapitel 31, nee, 33. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wir werden sehen. 33, Vers 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Mit wem will er den Bund schließen? Das ist das Erste. Mit wem? Israel und Juda. Ja, was ist dann jetzt mit uns? Was machen wir jetzt mit uns? Wir sind ja Christen. Wie sind wir da in dem neuen Bund drin, wenn wir nicht Israel oder Juda sind? Versteht ihr das Problem? Dass wir diese Trennung zwischen dem Alten und Neuen Testament machen und dann eine künstliche Kirche schaffen, die so nicht konzipiert wurde von der Bibel. Denn was im Neuen Testament uns gesagt ist, ist, dass wir auf den alten Baum eingepfropft sind. Das heißt, wir sind auch Israel oder Juda, nicht? Sonst wird der Bund ja über uns nicht gelten. Also wenn die Familie Meier mit der Familie Müller einen Kontrakt macht und sagt für alle Leute in der Familie Meier, werden wir Autos kaufen. Beispiel jetzt, ganz komischer Bund, aber bitteschön, ja, so. Kann jetzt irgendeiner, der nicht zur Familie Meier gehört, ein Auto kriegen? Nein. Was muss man also machen, damit man ein Auto kriegt?
Reinheiraten.
Das ist das eine, ist richtig. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite?
Sich adoptieren lassen.
Sich adoptieren lassen, zweite Möglichkeit, ja. Also es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das gehört, das ist eine familiäre Struktur. Und Gott hat nach familiärer Struktur alles geschaffen. Das heißt, wenn wir jetzt das neue Israel sind, wo ist denn das alte Israel? Ist es jetzt raus, oder wie ist es? Ist immer noch da, ne? Freilich, das ist ja der Stamm, da kommen wir ja her. Wieso distanzieren wir uns dann vom Stamm? Kann der Ast sagen, ich mag den Stamm nicht mehr, ich will woanders hin? Das ist doch lächerlich. Bitte?
Ja, aber die Verheißung ist auf uns übergegangen, weil sie haben die Decke, solange sie Jesus Christus nicht angenommen haben.
Da müssen wir auch aufpassen. Denn die Frage ist nicht, ob der auf uns übergegangen ist, das ist klar. Die Frage ist er von dem Alten weg oder nicht? Das ist die Frage. Sind jetzt alle anderen, die vorher nicht im Bund waren, drinnen und die vorher drinnen waren, sind draußen, oder wie? Ist doch lächerlich. Aber das ist das Problem, dass wir diese Spannung erstellen, diese artifizielle Spannung, diese künstliche Sache. Das ist nicht in der Bibel so drin. Nirgendwo finden wir das. Dass die jetzt draußen sind. Dass die jetzt nicht mehr dazugehören. Bitteschön, die ersten Christen waren alle Juden. Wie sollen die dann bitte draußen sein? Dann können wir ja Paulus nicht mehr lesen, dann können wir alles nicht mehr lesen, was im Neuen Testament drin steht, bis auf den Lukas. Das ist dann Apostelgeschichte und Lukas und das war's. Viel Spaß. Es war der Einzige, der nicht Jude war. Das ist doch Blödsinn. Aber wir machen diese künstliche Spannung, weil wir uns distanzieren wollen von dem, was original jüdisch war. Also ist der Sabbat jetzt jüdisch oder wie ist es?
Denn von Anfang an ist der Sabbat schon gemacht worden.
Der Sabbat war schon von Anfang an richtig. Gut, also ihr merkt, ich habe jetzt ein bisschen so eine Provokation in den Raum gestellt, dass er merkt, dass da so eine Spannung ist. Ja? Und ich möchte ein bisschen über diese Spannung reden und die Folgen dieser Spannung. Denn die Folgen für uns sind theologische Folgen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir die Bibel interpretieren, auf der Grundlage dieser Geschichte, auf der Grundlage des Verständnisses, dass wir jetzt nicht mehr so sind wie die, sondern jetzt sind wir anders. Und auf der Grundlage dessen, dass wir das Judentum ablehnen in seiner Gesamtheit und sagen, die, mit denen haben wir nichts mehr zu tun, interpretieren wir einen Text aus dem Neuen Testament, der von einem Juden geschrieben worden ist, in einem jüdischen Denken, zitierend jüdische Schriften und interpretieren ihn völlig gegen die Juden. Das funktioniert einfach nicht. Und dann muss der Petrus uns warnen und sagen, wie der Paulus uns schreibt in seiner Weisheit, dann interpretieren es einige völlig falsch. Das geht ja nicht. Wieso? Naja, weil der Paulus ist ein Rabbiner und ein Pharisäer und er sagt es nicht mit Schande und sagt nicht, ach ja, ich war mal Pharisäer. Nein, ich bin Pharisäer, sagt er. Der ist jetzt Christ und Pharisäer. Du liebe Güte. Er ist also Christ und Pharisäer und er kennt die Schriften und er zitiert die Schriften immer wieder. Es gibt ganze Abschnitte im Neuen Testament, die bestehen nur aus Zitaten. Nur weil wir das Alte Testament nicht so gut kennen, dann lesen wir das und denken, das wäre irgendwas Neues. Das ist nichts Neues. Das steht alles schon im Alten Testament. Es ist nur neu zusammenformuliert. Und das Problem ist, wenn wir die Perspektive verlieren, wenn wir vergessen, wo wir herkommen, wenn die Wurzel weg ist, dann hält der Stamm nicht mehr, dann kippt der ganze Baum um. Und wenn der Stamm nicht mit dem Ast verbunden ist, dann ist der Ast auch weg. Denn die Erlösung kommt von den Juden. Das mag uns so unangenehm sein, wie es ihr möchtet, das ist ja wurscht. So ist es halt. Die Wahrheit schert sich überhaupt nicht drum, ob sie geglaubt wird oder nicht, die ist immer noch wahr. Und die Wahrheit ist, dass Gott seinen Bund erneuert hat und dann nennt er es einen neuen Bund. Aber das Grundmuster für den alten Bund und den neuen Bund ist genau dasselbe. Es steht geschrieben, Mose, nimm dir Steintafeln und bring sie zu mir. Dann schreibe ich drauf neue Gebote. Oder? Nee, da steht genau geschrieben. Dann schreibe ich darauf das, was auf den ersten Tafeln drauf stand. Was hat er dann neu gemacht? Was ist neu?
Die
Tafeln sind neu. Das ist das heißt, das Material, auf dem geschrieben wird, ist neu. Der neue Bund, den wir lesen in Jeremia, sagt, ich werde einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit den Vätern schloss, als ich bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen, einen Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz. Jetzt wo schreibt das auf? Das ist jetzt die Frage. Ich habe gesagt, der Unterschied sind die Tafeln. Das Material, auf dem wir schreiben, ist unterschiedlich. Ist nicht dasselbe. Worauf schreibt das jetzt im neuen Bund? Aufs Herz. Das ist der einzige Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund. Sonst gibt es keinen. Das Gesetz ist genau dasselbe Gesetz. Die Konditionen sind dieselben. Mit dem Unterschied, jetzt schreibt das nicht mehr auf irgendwelche Tafeln, die von außen sind, sondern in unser Herz. Das war's. Diese Diskrepanz zwischen Alten und Neuen Testament geht ja auch dahin, dass wir sagen, im Alten Testament sind sie erlöst worden durch die Opfer, im Neuen Testament sind sie erlöst worden durch die Gnade.
Das ist ja auch
billig, ne? Also ich meine, die Vorstellung, dass wir sagen, also im Alten Testament, zu der damaligen Zeit, sind die Menschen erlöst worden, weil sie zum Tempel gegangen sind, weil sie Opfer gebracht haben und das alles gemacht haben. Das ist ja blöd, ne? Weil im Neuen Testament steht ja geschrieben, wir sollen nicht zurück zum Alten und diese ganzen Sachen alle machen, weil wenn wir mit einer anfangen, müssen wir also alle machen. Ja, wenn schon, dann wenn du ein Opfer bringst, dann musst du alle Opfer machen. Dann bitte Dankopfer und Räucheropfer und Schwingopfer und alle Opfer, die da drin stehen. 78 Opferformen, bitteschön. Mach mal, wo willst du das überhaupt machen? Ist ja kein Tempel mehr in Jerusalem. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind nicht die Opfer. Das Opfer ist gebracht. Die Opfer waren ja alle nur ein Schatten, wie es im Neuen Testament geschrieben steht. Das heißt, sie weisen hin auf das, was passiert. Das Neue Testament ist die Erfüllung von Teilen des Alten Testaments. Aber es gibt Teile des Alten Testaments, die sind nicht erfüllt. Die werden noch erfüllt und wir kriegen dafür weitere Erklärungen in dem Neuen Testament. Zum Beispiel in der Offenbarung. Weitere Prophezeiungen, wie sich das alles noch weiterentwickelt. Das ist eine Linie und ein durchgehender Strich. Ununterbrochen hat der Geist der Weissagung gearbeitet und Menschen darüber informiert, was Gott mit ihnen vorhat. So wie es in Amos steht, dass Gott nichts tut, ohne es vorher seinen Kindern zu sagen. So gab es immer Menschen, die mit Gott in Verbindung waren, und so gab es immer Menschen, die Gott treu waren, und denen hat Gott gesagt, was er mit ihnen vorhat. War noch nie anders und das wird sich nie ändern. Also, kreieren wir also diese Spannung und es wird verändert, der Kontext des Neuen Testaments, und aus dem Kontext heraus gelöst, bedeutet das Neue Testament etwas völlig anderes als das Alte. Und es scheint sich an vielen Stellen sogar zu widersprechen. Aber das liegt an unserer Perzeption, an unserem Verständnis davon, an der Art und Weise, wie wir es auslegen. Würden wir es so auslegen, wie es geschrieben worden ist, im Kontext des Alten Testaments, könnten wir vielleicht sogar verstehen, was die gemeint haben, die es geschrieben haben. Dann lesen wir doch mal ein paar Texte. Neues Testament. Mal sehen, was die sagen. Epheser 2, Vers 8. Was sagt das Neue Testament? Epheser 2, Vers 8. Da steht geschrieben, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das kennen wir ja. Das ist ja typisch Neues Testament. Ne? Da steht ja drin Gnade und das war's. So, 2. Timotheus 1, Vers 9. Lesen wir das mal. Da steht geschrieben, er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach dem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Also, ist eine klare Botschaft. Ja? Neues Testament ist Gnade. Lesen wir mal Altes Testament. Schauen wir mal. Was steht da im Alten Testament? Im 3. Buch Mose. Machen wir mal 3. Buch Mose, Kapitel 22. Das ist mittendrin im Alten Bund, ja. 3. Buch Mose, Kapitel 22, Vers 31. Da steht geschrieben, darum haltet meine Gebote und tut danach, ich bin der Herr. Ah ja, das ist jetzt typisch Altes Testament. Ja. So, nächster Spruch. Sprüche 7, Kapitel 7, Vers 2. Sprüche 7, Vers 2. Ja, wir können jetzt nicht alle Texte rausnehmen, weil es sind sehr viele, ja? Also ich nehme jetzt immer nur Beispiele für die Texte, ja? So, Sprüche, Kapitel 7, Vers 2. Behaltet meine Gebote, so wirst du leben, und hüte meine Weisung, so wird wie deinen Augapfel. Im Sprüche, Kapitel 3, beginnt das Kapitel mit, mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Immer wieder die Gebote im Alten Testament und im Neuen Testament irgendwie immer die Gnade. Ne? Das ist jetzt gut, ich war jetzt fies, ich weiß. Ich habe die Texte auch ein bisschen aus dem Kontext rausgelöst. Ne? Da kommen wir jetzt drauf. Schauen wir uns das mal wirklich an, wie es ist im Alten Testament. Lesen wir mal Altes Testament. 2. Buch Mose, Kapitel 15. Wie steht es denn wirklich da? 2. Buch Mose, Kapitel 15. Da steht geschrieben im Vers 2, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Draußen, Moment, da bin ich jetzt irgendwie... Nee, da bin ich jetzt durcheinander. Das ist nicht der richtige. Nee. Psalm, na, das ist, ich lasse den mal weg, weil ich finde den jetzt nicht. Bitte, Vers 1.
Vielleicht 15, Vers 13.
Das ist...
Ja, genau.
Ja, du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast und hast sie geführt durch deine Stärke und zu deiner heiligen Wohnung. Das ist schön, aber es ist nicht genau das, was ich gesucht habe. Schade, das habe ich mir irgendwie falsch aufgeschrieben jetzt. Nicht so schlimm, wir haben noch weitere Texte. Psalm, gehen wir an Psalmen, Kapitel 13. Psalm 13 und ich lese den letzten Vers. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Psalm 78 können wir auch lesen. Psalm 78, den Vers 32. Da steht geschrieben, zu dem allen sündigen sie noch mehr und glaubten nicht an seine Wunder. Glaubten nicht. Ja, also das Problem ist der Glaube. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Das Neue Testament erfindet den Glauben nicht neu. Der Glaube ist ein Konzept aus dem Alten Testament. Lesen wir noch ein paar Verse. Jesaja. Ich werde euch jetzt ein bisschen durch die Bibel hin und her führen. Ja? Also ich hoffe, es ist nicht schlecht, ja? Dass wir ein bisschen den Kontext sehen. Jesaja, es gibt sehr viele Texte über diese Themen, aber Jesaja Kapitel 12, Vers 2. Da steht geschrieben, siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und mein Heil. Ich werde mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Das, was hier mit Heil übersetzt ist, heißt meine Erlösung, meine Errettung. Ja, also Gott ist die Erlösung und die Errettung. Wenn ich zurück in den Psalm gehe, Psalm 25, Psalm 25, und ich lese dort den Vers 20, steht geschrieben, bewahre meine Seele und errette mich, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Das ist ja sehr häufig im Alten Testament, ich traue auf dich, ich traue auf Gott. Aber worauf denn? Worauf traut er hier? Traut er darauf, dass er die Gesetze hält und dann erlöst wird? Oder traut er auf die Gnade Gottes? Das ist die Frage. Worauf traut er? Wir können uns diese Frage stellen, wir können aber auch folgende Frage stellen. Was meint ihr, wie denken die Jünger darüber? Die waren ja auch, die haben ja mit Jesus zusammen geredet, auch über das Alte Testament. Welche Meinung hatten die Jünger und die Leute im Neuen Testament über das, was im Alten Testament passiert ist? Was glauben die? Wir können ja mal lesen. Machen wir mal Hebräer Kapitel 11 auf. Schlagen wir mal auf, was da steht. So. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Nicht? Dann lesen wir mal, was vorher steht. Da steht Vers 4, durch den Glauben hat Abel, durch den Glauben wurde Henoch, durch den Glauben hat Noah, durch den Glauben wurde Abraham, durch den Glauben auch Sarah, durch den Glauben Abraham den Isaak geopfert, durch den Glauben segnete Isaak, durch den Glauben segnete Jakob, durch den Glauben redete Josef, durch den Glauben wurde Moses und ihr könnt weitergehen. Das sind jetzt nur Beispiele aus dem Alten Testament. Also was haben die Jünger verstanden? Sind die im Alten Bund durch das Gesetz erlöst worden, ja oder nein? Das war noch nie Lehre des Alten Testaments. Und die, die das Alte Testament auch gut kannten, die wussten, dass es nicht so drinsteht. Das ganze Alte Testament lehrt uns nicht, dass wir durch das Gebote halten erlöst werden. Das Gebotehalten im Alten Testament wird in Verbindung gesetzt mit Liebe. Da steht immer, du sollst lieben und die Gebote halten. Du sollst lieben und die Gebote halten. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, du sollst die Gebote halten. Immer wieder steht es in Verbindung. Wieso steht es immer zusammen? Ja? Vielleicht erscheint es uns so. Das ist nicht dasselbe irgendwie. Aber es erscheint uns auch so, weil wir die Konzepte des Alten Testaments nicht kennen. Und das, was wir unter Glauben verstehen, ist auch nicht dasselbe, was im Alten Testament drinnen steht. Dann haben wir manchmal das Problem, dass das, was wir umgangssprachlich mit Glauben meinen, was völlig anders ist als das, was in der Bibel drin steht. Ich sage euch ein paar Worte jetzt. Und ich verspreche euch, keines dieser Worte, keines dieser Worte, gibt es in dieser Bedeutung in der Bibel. Keines. Gesetz gibt es in der Bibel nicht. Das Wort Gesetz gibt es nicht. Das, was wir damit meinen und was damit meistens übersetzt ist, ist das Wort Torah. Gut? Das Wort Torah kennt man. Okay, was ist die Torah?
Das Buch Mose.
Torah kommt von Yara und Yara heißt lehren, belehren. Jemanden belehren. Also Torah heißt die Lehre. Das ist, was es heißt. Torah heißt nicht das Gesetz, es heißt die Lehre. Wenn mein Vater mir etwas beibringen möchte, dann belehrt er mich und er sagt mir, mach das so, das ist die Lehre. Es ist nicht das Gesetz. Jetzt könnte man meinen, ja, Moment, aber was ist mit den 10 Geboten? Wir sagen 10 Gebote dazu. Das Wort für Gebote im Hebräischen, das ist Mitzvah, aber Mitzvah ist es nicht. Da steht nicht die 10 Mitzvah. Da stehen 10 Mitzvot nirgendwo in der Bibel. Da stehen die 10 Worte, die 10 Devarim, die 10 Worte Gottes. Ja, meine Güte. Also die 10 Gebote sind 10 Worte Gottes. Da steht also auch nicht Gebote. Schon blöd, ne? Wo kriegen wir jetzt das Gesetz her? Es gibt aber auch das Wort Glauben und das Wort Gnade und das Wort Liebe in der Form, wie wir es kennen, nicht. Was machen wir jetzt? Also was meinen wir mit Glauben? Das Wort im Hebräischen ist Emunah. Das Wort Emunah und das Wort Amen haben dieselbe Wurzel. Was heißt Amen? Weiß es irgendeiner?
So soll es sein.
So soll es sein, genau. Das Wort Emet ist auch aus derselben Wurzel und heißt Wahrheit. Okay, jetzt kommen wir der Wahrheit ein bisschen näher, ne? Also, die Wortwurzel des Wortes Emunah ist dieselbe Wurzel wie das Wort Wahrheit und wie das Wort es soll so sein. Emunah hat mit Emun zu tun. Und ein Emun ist ein Meister in seinem Fach. Der kennt sich aus, der macht das mit Sicherheit und der kriegt das auch hin, was er sich vornimmt. Das ist, was es heißt. Das heißt also nicht irgendwie Unsicherheit, sondern es ist ganz sicher. Es ist wie die Wahrheit. Wahrheit ist so und das ist so. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Also Glauben bedeutet, man verlässt sich auf den Meister, der weiß, was er macht. Das ist, was Emunah heißt. Kennst du einen Menschen, auf den du dich vollständig verlässt? Dieses Gefühl, wo du sagst, auf den vertraue ich voll, dem würde ich mein Kind, mein Baby anvertrauen, ich weiß, dass er darauf achtet. Überhaupt kein Problem. Das ist das Gefühl, was gemeint ist mit Glauben. Dieses vollständige Vertrauen auf diese Person und auf seine Fähigkeiten, auf seine Einstellung, auf seine Taten. Das ist, was Glauben heißt. Es ist nicht irgendein Gefühl, was wir haben. Es ist nicht irgendein Denken, was wir haben darüber. Es ist nichts Theoretisches und Abstraktes. Es ist was ganz Konkretes, wo du sagst, okay, jetzt ist er da, ich mache genau, was er sagt und ich weiß, es wird am Ende gut ausgehen. Bei uns ist ja so, wenn der Handwerker ins Haus kommt, dann haben wir damit nichts zu tun. Ne? Also der Handwerker kommt und er macht das Zeug. Und wir schauen eventuell zu oder machen gar nichts. Es war damals nicht so. Da kam der Handwerker ins Haus und der hat gesagt, so, jetzt auf, das halten wir so, da schneiden wir ab, dann machen wir, dann haben wir es zusammen gemacht. Aber der Fachmann wusste, was geht. Ja? Und das ist, was hier gemeint ist. Und wenn jetzt der Meister zu dir ins Haus kommt und sagt, pass auf, dieses Brett so halten, so schneiden und los geht's. Und du sagst, ja, ich glaube schon, dass du weißt, was du willst, aber ich kenne mich doch nicht aus, ich mache doch jetzt... Ich fange, vielleicht schneide ich es falsch, was machen wir dann? Mach was! Wenn der Meister ins Haus kommt und sagt, du sollst es so machen und du machst das nicht, hast du Vertrauen zum Meister oder hast du kein Vertrauen zum Meister? Das ist das Problem. Dieses lebendige Bild von dem, was da gemeint ist, das geht uns ein bisschen verloren, weil wir uns loslösen vom Alten Testament, weil wir uns isolieren von dem alten Verständnis von was es heißt, wirklich gläubig zu sein. Und dann haben wir sogar die Fähigkeit zu denken, wir wären gläubig, obwohl wir nichts tun und absolut kein Vertrauen auf Gott haben. Wo Gott sagt, vertrau mir, ich achte auf dich und wir haben eine kleine Krise in unserem Leben, eine kleine Krise, ich meine nichts Großes. Ich meine so beispielsweise, man hat seinen Job verloren. Das ist eine kleine Krise. Ich weiß, ich provoziere euch, ich weiß. Aber geht mal nach Bangladesch, dann haben die andere Probleme. Es ist ein kleines Problem, wenn wir unseren Job verlieren. Und wir kriegen die Krise. Und wir haben null Vertrauen, dass Gott uns führt. Obwohl er uns versprochen hat, ich werde dich führen, ich werde alles tun und es wird dir gut gehen. Und ich, was mache ich jetzt? Ja, was meinst du denn, was Glauben heißt? Dass du, wenn du in der Gemeinde kriegst, so ein warmes Gefühl im Herzen hast, oder was? Glauben heißt, dass du deinen Alltag unter demselben Gott lebst, unter dem du am Sabbat die Bibel liest. Dass du am Alltag, wenn du ein Problem hast, genauso Gott einbindest, wie in jedem anderen Tag auch. Glauben ist nichts Totes, Glauben ist lebendig. Es ist das, was wir leben. Und wenn wir es nicht leben, dann ist es nicht da. Dann ist es nur vorgestellt. Dann stellst du dir vor, du wärst gläubig, dann stellst du dir vor, du hättest eine Beziehung, dann stellst du dir das vor. So wie ein junger Mann, der verliebt ist und der mag die junge Dame und der schaut sie an und der kann gar nicht mehr vor tollen Gefühlen, die er hat, aber er sagt nie ein Wort und da entsteht keine Beziehung. Wisst ihr, was die Bibel darüber sagt? Besser ein offener Streit als eine geheime Liebe. Bitteschön. Das ist biblisches Prinzip. Ich weiß, wir denken nicht mehr so, aber das ist, was die Bibel darüber sagt. Es ist besser, du hast einen offenen Streit, dann hast du wenigstens eine Beziehung mit der Person. Dann stellst du dir das nicht nur vor. Und manchmal machen wir es genauso mit Gott. Wir gucken ihn verliebt an und ach ja. Und dann sagt er, komm mal her. Nein, 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 bin zu schüchtern. Wir wollen doch eine echte Beziehung mit Gott haben, oder? Oder wollen wir nach langer Zeit des Träumens aufwachen und feststellen, das war alles nur ein Traum? Das war alles nur, was ich mir vorgestellt habe, das war nicht echt. Und dann stehst du da, das Schlimmste wäre, dass du nur dann aufwachst, wenn er sagt, ich kenne dich nicht. Das Schlimmste wäre, dass du nur dann aufwachst, wenn er sagt, ich habe mit dir nichts zu tun. Und das kann passieren. Dass wir uns vorstellen, wir hätten eine Beziehung zu Gott und dass wir uns vorstellen, wir wären gläubig gewesen, weil wir immer so komische Gefühle im Herzen hatten und dann, wenn der Pastor mal was Nettes gesagt hat, dann hat es uns so berührt. Aber wenn es in deinem realen Leben, in deinem Alltag null Auswirkung hat, ob du gläubig bist oder nicht, was macht das für einen Unterschied? Wir müssen uns unseren Glauben nicht vorstellen. Wir müssen ihn haben. Sonst haben wir nichts davon. Und dann das Wort Gnade. Ne? Das ist ein komisches Wort. Wir sagen Gnade. Was meinen wir mit Gnade? Gnade heißt, dass jemand irgendwie begnadigt wird. Ja? Also irgendwie ist da eine Schuld da, oder? Und dann ist so, also die Schuld wird nicht mehr in Betracht gezogen, wir sind jetzt gnädig. Das ist, was wir denken, das ist Gnade. So die landläufige, übliche Empfindung über das Wort Gnade. Das Wort im Hebräischen ist Rachamim. Rachamim kommt von Rechem. Und Rechem ist die Gebärmutter. Hat also mit der Gebärmutter zu tun. Was hat denn bitte die Gnade mit der Gebärmutter zu tun? Nix. Ich sag ja, das Wort Gnade, so wie wir es kennen, kommt nicht vor. Rechem. Und Rachamim ist das Gefühl, was die Mutter hat gegenüber ihrem ungeborenen Kind. Das ist, was es ist. Wenn sie so die Hand auf den Bauch legt und sagt, ach, schau mal, wie er strampelt. Dieses Gefühl, das ist, was Gott für dich hat. Das ist, was wir mit Gnade benennen. Warum vergibt dir Gott? Weil er für dich so empfindet, wie die Mutter für ihr Kind. Das ist, warum er dir vergibt. Also, jetzt müssen wir ein Wort unbedingt auch noch anschauen, weil wenn wir schon drüber reden, dann müssen wir das Wort Liebe auch anschauen. Was ist Liebe? Ja. Das Wort Liebe. Das Wort Liebe ist Ahava. Ahava. Was heißt Ahava? Ahava ist sehr ähnlich geschrieben mit Jehova, mit dem Namen Gottes. Ahava heißt dass wir etwas, was wir bekommen haben, bewahren und beschützen. Das ist, was es heißt. Also zum Beispiel, wenn die Mutter ein Kind hat und dieses Kind ist eine Gnadengabe und das Kind wird bewahrt von der Mutter, kann das Kind irgendetwas tun, um das zu verändern? Das Kind könnte jetzt sagen, ich mag die Mutter nicht, ich werde die jetzt ärgern, ich mache jetzt jeden Tag in die Hose. Ja, ich weiß, die machen das sowieso. Ist klar. Machen es auch nicht absichtlich. Gefällt es den Müttern? Kennt ihr irgendeine Mutter, die sagt, ja, schön, dass er wieder in die Hose gemacht hat? Nee, ne? Aber trotzdem beachtet sie das Kleine und gibt ihm zu essen und sorgt dafür. Bitte, was kann der Kleine jetzt machen, um sich dafür zu revanchieren? Ja, nix. Nix. Die Frage ist auch psychologisch, und diese Frage hat man auch gestellt, ist es normal, dass die Mutter sowieso ein Gefühl von Liebe für das Kind hat? Also so ein, das Kind mag und sich sehr freut, wenn das Kind lacht zum Beispiel. Und traurig ist, wenn das Kind weint und so weiter. Also ist das normal oder ist das auch nur das Resultat davon, dass man da eine Beziehung aufbaut? Und man hat einen Versuch gemacht und hat gesagt, also wir machen jetzt Folgendes, wir werden jetzt mit neuen Müttern einen Versuch machen, Mütter, die gerade geboren haben, und die eine Gruppe, die nimmt ihr Kind und die werden alleine für ihr Kind sorgen, keiner darf helfen. Und nehmen eine andere Gruppe, die nicht weniger liebevoll sind, generell, ja, ganz nette Menschen, und die dürfen die ersten 14 Tage nicht auf ihr Kind sorgen. Das müssen andere machen. Und haben dann die Beziehung der Eltern, der Mutter insbesondere, mit dem Kind für die nächsten 6 Jahre beobachtet. Bei allen, ohne Ausnahme, bei allen Fällen, wo das in den ersten 2 Wochen kein Kontakt da war, war die Beziehung viel kälter. Bei allen. Wir denken, weil wir so empfinden, machen wir, was wir machen. Also die Mutter empfindet für ihr Kind und dann macht sie was. Aber wenn sie es nicht macht, was ist mit dem Gefühl? Na, es ist weg. Wir denken immer, das Gefühl kommt zuerst. Das Gefühl kommt nicht zuerst. Nein, die Liebe ist nicht ein Gefühl. Die Liebe hat ein Gefühl. So wie das Auto ein Rad hat. Aber das Rad ist noch lange kein Auto. Da gehört noch viel mehr dazu. Liebe ist auch nicht nur ein Gefühl. Da gehört viel mehr dazu. Das Grundprinzip, dass ich etwas besitze, was mir sehr wichtig ist und worauf ich achte, das ist Liebe. Dass mir gegeben ist und ein Geschenk ist, das wir haben. Wenn du eine Beziehung hast mit einer Person und diese Person und diese Beziehung ist dir wertvoll, achte darauf. Beachte diese Beziehung. Das hat nichts mit Gefühl zu tun. Beschütze die Beziehung und respektiere diese Beziehung. Ob du dich gut fühlst oder schlecht, das ist Liebe. Dass dann in der Konsequenz ein positives Gefühl zwischen den beiden entsteht, ist normal und gehört dazu. Ja, so gehört sich das auch. Ist ja auch normal. Aber wenn wir Liebe falsch verstehen, dann denken wir, es basiert auf dem Gefühl. So wie einige junge Leute denken, wenn man sich verliebt, das war's. Das ist nicht Liebe, das ist nur so ein Kitzeln von einem kleinen Stromschlag, damit der Motor anspringt. Aber versuch mal mit deinem Startermotor, mit dem Elektromotor auf der Autobahn zu fahren, das wird lustig. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen, mit dem Verständnis, das wir jetzt gewinnen aus dem Alten Testament, über was diese Worte bedeuten, die Texte im Neuen Testament lesen, ich verspreche euch, es hat eine völlig andere Bedeutung als vorher. Ja. Es hat eine völlig andere Bedeutung als vorher. Ich möchte noch ein paar Texte mit euch lesen. Ja. Lesen wir mal ein paar Verse. in den 10 Geboten, wenn wir schon über Gesetz gesprochen haben, lesen wir mal was aus den 10 Geboten. Wo stehen die 10 Gebote? 2. Mose 20, jawohl, und? Jawohl. So, jetzt im 2. Mose bitte, den Vers 6. Lesen wir mal, was da steht. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Okay, hier kommt es vor. Ne? Die mich lieben und meine Gebote halten. 5. Buch Mose, gehen wir mal weiter. Mal sehen, was da steht. Gut, ich überspringe jetzt hunderte von Texten im Zwischenraum, die genau dasselbe sagen. Aber wir gehen jetzt im 5. Buch Mose, im Kapitel 7. Dann schauen wir uns mal einen Text dort an. Im Kapitel 7, den Vers 9. Da steht geschrieben, sollst du nun auch wissen, dass der Herr, dein Gott, ein Alleingott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Also, für wen ist die Barmherzigkeit und der Bund?
Seine Gebote halten.
Für die, die ihn lieben und seine Gebote halten. So. Das Lieben, wissen wir ja jetzt, was es heißt. Das heißt, dass wir Gott haben und ihn bewahren. Dass wir die Beziehung, die wir haben, mit ihm schätzen und sie beschützen, jeden Tag. Das ist nicht ein Gefühl, das ist, was du tust. Und die Gebote halten, ist auch klar. Das heißt, dass wir die Anweisungen, die Gott uns gibt, nachfolgen. Dass wir tun, was er sagt. Jetzt kommen wir ins Neue Testament und dann lesen wir, was Jesus sagt. Was sagt Jesus? Die mich lieben, halten meine Gebote. Hat er das jetzt erfunden? Nee, das kommt im Alten Testament hundertfach vor. Ja, ich habe jetzt 2 Texte nur gelesen, aber es kommt immer wieder vor. Nicht nur die 5 Bücher Mose. Ihr könnt das ganze Alte Testament durchforsten. Hunderte Male, ich glaube fast 1000 Mal findet ihr diese Formulierung. Lieben und Gebote halten. Lieben an anderer Stelle, Gebote halten und lieben. Gebote halten, lieben. Immer zusammen. Warum zusammen? Weil es zusammen gehört. Ich mache doch nicht, was meine Frau will, weil ihr Wort Gesetz ist. Oder? Ich mache, was sie will, weil ich sie liebe. Ist es verständlich? Ja? Und genau das ist, was Gott auch meint. Er möchte eine Beziehung mit uns haben, eine reale Beziehung mit uns haben. Und diese reale Beziehung, weil wir ihn lieben, werden wir tun, was er sagt. Das ist der normale Grund zwischen uns Menschen. Wieso soll das mit der Beziehung zu Gott anders sein? Jetzt Frage, woher weißt du, dass jemand dich liebt? Ganz echt jetzt, komm. Sagt, was meint ihr? Woher weißt du, dass jemand dich liebt?
Ich hab's erfahren, ich hab's erlebt.
Wie? Da müssen wir schon konkret werden. Bitte?
Wie er sich verhalten hat an seinem
Tag. Ach, an dem, was er tut, ja. Gib mir ein Beispiel. Kannst du ein Beispiel geben? Also ganz konkret jetzt.
Ja, ich meine zum Beispiel aufstehen, obwohl er müde ist und wie die Kinder klein waren und die Kinder versorgen.
Okay.
Ja, obwohl es ja eigentlich jetzt, er hat ja auch seinen Schlaf gebraucht.
Ja klar, ist ja klar. Okay, schön, gut. Jemand anders, irgendein Beispiel? Vielleicht doch die Jüngeren, ich weiß ja nicht.
Man steht ihn ja früher auf, man macht den Betreffenden das Frühstück, man ist für ihn da.
Okay.
Man möchte ihn auch beschützen, bewahren, ja, vor der bösen Welt draußen. Du sollst diese Schulden haben.
Wisst ihr, woran wir merken, dass jemand uns liebt? Nicht daran, dass er sagt oder so, sondern dass er was tut. Immer. Ihr werdet keinen Fall finden, wo jemand glaubt, dass der andere ihn liebt, bloß weil er es gesagt hat. Nie. Es hängt nicht damit zusammen, dass wir nicht gläubig sind und niemandem glauben. Sondern es hängt damit zusammen, dass solche Dinge, die müssen auch gesehen werden. Sonst wird das bei uns nicht wahrgenommen. Unser Herz nimmt nie das als Liebe wahr, was allgemein so verstanden wird. Ich nehme gar nicht wahr, wenn jemand was fühlt für mich. Versteht ihr das? Das sehe ich nicht. Das macht nichts bei mir. Gar nichts. Also wenn du was für mich empfindest, das hat überhaupt keine Bedeutung, wenn es sich nicht äußert, und sich nicht zeigt und sich nicht manifestiert in meinem Leben, ganz real, hat es gar nichts. Du kannst ja auch sagen, ich liebe dich, also gehe ich nach was weiß ich wohin und binde dort eine Schlaufe irgendwo hin. Ja, schön, mach das. Viel Spaß. Hat er auch mit mir nichts zu tun. Ist das verständlich? Also ich kann jetzt auch sagen, lieber Gott, ich gehe jetzt auf den Knien diese Treppe hoch und dann küsse ich dort dem Heiligen die Füße. Was hat es mit Gott zu tun? Es hätte dann was mit Gott zu tun, wenn er gesagt hätte, du sollst es tun. Dann hätte es was mit ihm zu tun. Wenn es aber nicht so ist, dass er es gesagt hat, was hat das mit ihm zu tun? Nix. In welcher Art und Weise meint ihr, berührt es ihn? Es macht ihn eher traurig, weil er denkt, was hatten die für eine Vorstellung von meiner Liebe? Was hat diese Person für eine Vorstellung von meiner Liebe? Dass sie denkt, dass ich sowas verlangen würde. Wenn ich das von meiner Frau verlangt, dann würde jeder hier im Raum denken, ich bin ein Trottel und ein Verrückter. Und das zu Recht. Und das ist, was Menschen über Gott glauben. Ja, logisch, dass dann keiner mehr diesem Gott nachfolgen will. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das war nie unser Gott. Unser Gott will nicht, dass wir das, was er sagt, tun, sondern er will, dass wir das, was er sagt, tun, weil wir ihn lieben. Das war schon immer so. Und wenn du ihn nicht liebst, dann ist das, was du tust, sowieso nichts wert. Ist es nicht so? Hat er doch gesagt. Alles, was nicht aus dem Geist kommt, ist sowieso wertlos. Kannst alles wegschmeißen. Wenn ich glauben würde, dass meine Frau nicht aus Liebe das tut, was sie tut für mich, sondern aus einer Verstellung heraus, würde das warme oder kalte Gefühle bei mir auslösen? Ist das logisch? Ist bei Gott genauso. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Es ist genauso wie hier. Wenn wir es zwischen uns so leicht verstehen, wieso verstehen wir es bei Gott nicht? Wir machen uns Vorstellungen von ihm, die sind so kalt und so distant. Und wir bauen eine Kultur auf, in dem Gottesdienst so ausschaut, dass es uns von Gott entfernt und uns ihm nicht näher bringt. Dass die Distanz aufbewahrt wird und dass wir ferne von Gott sind. Aber die Bibel sagt, Gott ist nicht ferne von uns. Gott ist in uns. Er möchte, dass er in uns ist. Sonst könnte er ja da nicht sagen, der Paulus, jetzt lebe ich nicht mehr, sondern Gott in mir. Jesus muss in mir leben. Wie soll das gehen? Wie soll Gott sich in mir ausleben? Lebst du dich in deiner Frau aus oder in deinem Mann? Das müssen wir lernen, denn das ist wahre Liebe. Wenn es deine Satisfaktion, deine Befriedigung und Zufriedenheit ist, dass es deinem Partner gut geht. Das ist Liebe. Wenn du dich in dem Partner ausleben kannst. Und das ist, was Gott will. Das ist die Beziehung, die er haben möchte mit uns. Dass wir uns an seinem Leben erfreuen und er sich an unserem Leben erfreut. Das ist wahre Liebe. Ja, Daniel Kapitel 9, geht mal mit mir in den Daniel rein, mal sehen, was da steht. Daniel Kapitel 9. Und im Daniel Kapitel 9, da lesen wir mal Vers 4, da steht geschrieben, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst, was steht jetzt hier? Denen, die, zwei Sachen, dich lieben und deine Gebote halten. So, was hat Daniel geglaubt? Das war jetzt im Alten Testament, ja? Was hat der Daniel geglaubt, wie er erlöst wird? Wenn er Gott liebt und mit Gott zusammenarbeitet und seine Anweisungen befolgt. Das ist, was er geglaubt hat. Er hat nichts anderes geglaubt, als was wir auch glauben.
Vers 18.
Ja?
Denn nicht um unsere eigene Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit.
Ja. Wie gesagt, das ganze Alte Testament ist voll davon, dass wir sehen, dass auch die Menschen im Alten Testament sich selbst nicht aus Gesetz erlöst gesehen haben, sondern aus der Gnade. Und auch die im Neuen Testament, die uns schreiben, die sagen uns genau dasselbe. Die sagen, sie sind nicht aus Gesetz erlöst, sondern aus Gnade. Ja, ich denke, dass wir unsere Vorstellungen, unsere Empfindungen vielleicht auch über das Neue und das Alte Testament ein bisschen verändern müssen. Denn ich kann es euch versprechen, wir werden nie das Neue Testament verstehen, wenn wir das Alte nicht verstehen. Nie. Wenn wir die Offenbarung zum Beispiel lesen und wir kennen die Bücher nicht, die vorher geschrieben wurden über diese Themen, wir kennen die Bilder nicht, die dort erwähnt werden, die Symbole nicht, die dort erwähnt werden. Woher sollen wir wissen, was der da meint? Woher sollen wir wissen, was gemeint ist? Wenn wir nicht gelesen haben, was es heißt. Wie sollen wir das bitte auslegen? Denn wie im Petrus geschrieben steht, es ist die Schrift nicht eine Sache eigener Auslegung, sondern wie der Geist sie getrieben hat zu schreiben, so wird der Geist dich leiten, es zu verstehen. Wenn es nicht der Geist Gottes ist, der mir durch ein Schriftwort genau sagt, was es heißt, dann habe ich es mir selber zusammengereimt. Und dann ist es Sache meiner Auslegung. Und dann kann alles Mögliche dabei rauskommen. Und dann verstehe ich unter deinem Wort das, was du nicht gemeint hast. Gefällt dir das, wenn dir das passiert, wenn dich jemand falsch versteht? Gefällt dir das? Was meint ihr, wie es Gott gefällt, wenn Menschen, die sich Christen nennen, Gott sein Wort nehmen und es völlig anders deuten, als er es gemeint hat? Was machen wir dann? Wo er sagt, nein, ich habe dir doch gesagt, dass ich damit was anders meine. Und wir, ja, nee, das verstehen wir so. Ja, wieso? Ich habe es doch gesagt, dass es anders heißt. Wenn du das machen würdest und der sagt immer noch, er glaubt dir nicht und macht nicht und er versteht nicht, ist nicht bereit, auf dich einzugehen und das zu verstehen, was du gemeint hast, was du ihm versuchst zu erklären. Was denkst du dann über diese Person? Wie denkst du über diese Person? Findest du die sehr sympathisch? Verstehen wir die Situation, in der wir sind? Das ist das Problem, was wir mit Gott auch haben. Ich kann nicht vor Gott treten und sagen, hier, das verstehe ich so. Und dann sagt Gott zu mir in einem anderen Text, das habe ich aber so nicht gemeint. Und ich sage, nee, ich verstehe es trotzdem so. Weil den Text, der gefällt mir nicht. Den Brief habe ich noch gar nicht gelesen. Ihr könnt ja auch versuchen, einen Roman zu lesen und ihr fangt von hinten an. Mal sehen, was er versteht. Das wird lustig, ne? Ihr könnt auch versuchen, die Matheprüfung zu machen. Ohne die ersten 5 Klassen so. Also die Grundlage, die machen wir nicht. Versucht mal Menschen zu finden, der keine Ahnung davon hat und dann sagt ihm gar nichts über die ersten Grundlagen. Also die wirklichen Grundgesetze der Mathematik. Und versucht ihm dann Differentialrechnungen und Integrale und sowas beizubringen. Versucht mal zu schauen, ob das funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das geht nicht. Der wird nichts verstehen. Warum nicht? Ja, der kennt die ganzen Grundlagen nicht. Der weiß nicht, was du jetzt meinst. Warum? Wie kommst du von dem auf das? Ich weiß ja gar nicht, warum. Ja, weil er den Anschluss nicht hat. Und das ist genau unser Problem. Wir denken manchmal, wir können das Neue Testament nehmen und wir können es einfach nur so lesen und dann verstehen wir. Und wir haben eine reale Beziehung zu Gott und wir haben keine Ahnung, was Gott eigentlich gesagt hat und wo sein Bund herkommt. Und der steht alles im Alten Testament. Wo kommt die Gnade her? Altes Testament. Wo kommt der Bund her? Altes Testament. Wo kommt die Methodik zur Erlösung her? Altes Testament. Alles Altes Testament. Im Neuen Testament kommen Erklärungen und weitere Prophezeiungen. Da kommt nichts Neues her. Es gibt sehr wenig im Neuen Testament, was ganz Neues. Siehe, ich gebe euch ein neues Gebot. Ja, schaut mal nach. 5. Buch Mose, 2. Buch Mose steht öfters dort. Dieses neue Gebot. Verstehen wir? Neuer Bund. Wo steht denn der? Altes Testament. Alles Altes Testament. Wenn wir jetzt vor der heutigen Zeit und den Christen, die in unserer Zeit herumlaufen auf der Straße, und sich Probleme machen darüber, weil sie in dieser Spannung leben. Und sie Gott falsch verstehen, weil sie diese Spannung haben in ihrem Herzen, losgelöst sind von der Wurzel. Ihr wisst ja, was gesagt ist, dass die, die an mir sind, die sind erlöst. Aber die, die nicht am Stock bleiben, sind die erlöst oder nicht? Wir dürfen unsere Wurzel nicht verlieren. Und die Wurzel ist nicht das Neue Testament. Ich sage jetzt nicht, und ich betone es, ich sage nicht, wir sollen das Neue Testament nicht lesen. Aber wenn du das Neue Testament liest und hast das Alte Testament nicht gelesen, dann verstehst du das Neue Testament nicht. Das ist, was ich sage.
Das Neue kann bloß existieren, würde ich sagen.
Wir müssen den Kontext verstehen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel. Und diese Geschichte fängt an im ersten Buch Mose und sie hört auf in der Offenbarung. Ich kann nicht sagen, ich interessiere mich nur für diesen Abschnitt. Denn die Geschichte als Gesamtes werde ich nur verstehen, wenn ich alles lese. Das erste Wort in der Bibel ist Bereshit. Das letzte Wort in der Bibel ist Amen. Der erste Buchstabe in der Bibel ist B. Der letzte Buchstabe in der Bibel ist N. Ne? Was ist Ben? Sohn. Denn in der ganzen Bibel geht es um den Sohn. Ist euch das klar? So ist die Bibel. Es ist ein Stück, es ist eine Einheit. Wir können das nicht auseinandernehmen. Gleichzeitig ist Bet, der Buchstabe B, ein Symbol eines Hauses und es symbolisiert ein Haus. Und mit einem Haus meint Gott nicht in erster Reihe ein Gebäude, sondern in erster Reihe eine Familie. Das heißt, wenn die Bibel beginnt, dann sehen wir, wie Gott anfängt, sein Haus und seine Familie zu bauen. Verstehen wir das? Und wenn wir am Ende ankommen und dann steht nun dort, und nun heißt der Same oder das Leben oder die Ewigkeit, die Fortsetzung des Lebens. Das ist, was es heißt. Dass Gott sein Haus aufbaut für die Ewigkeit. Das ist, was dieses Buch uns sagt. Das steht am Anfang, das steht am Ende. Das ist Alpha und Omega, ist auch nicht eine Neuerfindung. Alpha und Omega kommt aus dem Alten Testament, kommt aus Et. Aus dem Wort Et, wo das Wort Aleph Tav, das sind die ersten und der letzte Buchstabe des alten, der hebräischen Schrift. Und diese Symbole bedeuten Aleph, der Stierkopf, ein Symbol für eine Führungsrolle und für die Kraft des Obersten. Die erste Kraft. Wenn du so eine Herde siehst und da ist ein Stier, dann weißt du, was los ist. Das ist, was gemeint ist. Ja? Aleph. Und Tav ist ein Kreuz oder ein Zeichen oder ein Bund. Das heißt, was es heißt. Aleph Tav heißt die Kraft, die erste Kraft, einen Bund mit dir macht. Das ist Alpha und Omega. Der erste und der letzte, der von Anfang war und bis in Ewigkeit sein wird, der möchte einen Bund mit dir machen. Das ist, was es heißt. Das kommt aus dem Alten Testament. Und wir können 1000 Beispiele nehmen aus dem Neuen Testament, immer wieder, wenn wir schauen, wo das herkommt, dann aus dem Alten Testament. Und die Tiefe des Verständnisses, das wir haben werden über Gott und das, was er mit uns vorhat, wird so wachsen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir müssen anfangen, Gottes Wort ganz anzunehmen. Es wäre sowas von unverschämt, wenn ich in der Diskussion mit euch nur jeden zweiten Satz ernst nehmen würde. Es wäre sowas von unverschämt, wenn ich das machen würde. Und das machen wir mit Gott manchmal. Wie oft liest du das Alte Testament? Dann lesen wir den Johannes und wir lesen ein paar Sachen aus dem Neuen Testament, so ein paar Passagen, so 1. Korinther 13 und solche Sachen. Ne? Die kennt man schon. Ne? Und dann Hesekiel, wie viele Kapitel hat Hesekiel?
42?
Ja, ein bisschen mehr. Jesaja, Jeremia, das sind große, lange Bücher. Wieso sind die so groß und so lang? Was meint ihr? Mal so einfach so.
Wichtig.
Da steht halt viel drumherum und nicht viel drin, oder? Was meint ihr, warum sind die so lang? Die sind halt langatmiger geschrieben, oder? Nee, da steht mehr drin. Viele wichtige Sachen. Gib der Bibel deine Zeit in gleichmäßiger Form, in Gerechtigkeit. Verteile deine Zeit so, wie es in der Bibel verteilt ist. Das Neue Testament ist ungefähr ein Drittel, ein bisschen weniger als ein Drittel vom Alten Testament. Verstehen wir das jetzt? Das heißt, du musst drei Viertel deiner Zeit im Alten Testament verbringen, dann hast du die Grundlage und dann liest du das Neue Testament und weißt sofort, was er meint. Und wenn im Neuen Testament drin steht, die Schriften sind gut zur Erziehung und zur Bildung und zur Rechtweisung, auf was bezieht denn sich der da? Was meint ihr? Das Neue Testament gab es da noch gar nicht. Ja? Also ich ermutige euch, dass wir die Bibel als Gesamtes lesen, dass wir Gott ernst nehmen, von Anfang bis zum Ende, dass wir ihn beim Wort nehmen, so wie er es gesagt hat. Versuch nicht, ihn zu einem Lügner zu machen, wo er doch gesagt hat, ich bin ewig und ich verändere mich nicht. Und ich sage, nein, im Alten Testament hat er es durch die Opfer gemacht und im Neuen Testament hat er es durch die Gnade gemacht. Nee, das hast du erfunden. Hat er so nie gesagt und es steht nicht im Neuen Testament und es steht nicht im Alten Testament so drin. Wir machen Gott zu einem Lügner und wir verändern seine Botschaft, damit es uns besser passt. Und wir legen sein Wort aus, wie es uns passt. Wenn ich das mit irgendeinem von euch mache, das wäre keine Grundlage für eine gute Beziehung. Und das ist genauso bei Gott. Tun wir bitte das Gott nicht an, dass wir ihn nicht ernst nehmen. Dass wir sagen, das, was du gesagt hast, das mag ich. Das andere, was du gesagt hast, mag ich nicht. Dann magst du Gott nicht. Ist es nicht so in dem realen Leben, das du lebst, dann braucht ein Mensch, mit dem du zu tun hast in der Arbeit oder überall in deinen Kontexten, in den Beziehungen, die du hast, wenn es eine Sache gibt, die dich sehr ärgert an diesem Menschen, reicht die nicht aus, um die Beziehung kaputt zu machen? Oder brauchst du da mehr? Es könnte sein, dass du alles andere an der Person magst und respektierst, aber diese eine Sache. Und dann hast du keine Beziehung mit der Person. So schaut's aus und so ist es mit Gott auch. Stoß dich nicht an dem, was er gesagt hat. Wirst du wirklich wissen, wie er denkt? Wirst du wirklich Gott lieben? Denn Gott hat gesagt, ich weiß so viel über dich. Wenn ich mich langweile, dann zähle ich die Haare auf deinem Kopf. Wir haben keine Vorstellung von der tiefen Zuneigung, die Gott für uns hat. Und wir denken, es reicht, wenn wir ab und zu mal lesen, was er gesagt hat. Nimm die Bibel in die Hand jeden Tag. Die ganze Bibel. Und lies, was Gott sagt über sich selbst und über die Erlösung und über den Weg zur Erlösung. Nicht, dass wir in dieselbe Falle geraten. Nicht, dass wir dasselbe Problem haben. Denn Jesus konnte sich in der Versuchung nur verteidigen durch das Wort. Und die Versuchung, die auf uns zukommt, liebe Gemeinde, ist genau dasselbe. Auch wir werden nicht entkommen, wenn unser Glaube keine klare Basis hat, kein gutes Fundament hat. Wenn wir nicht wissen, warum wir glauben, was wir glauben. Wenn wir glauben, was wir glauben, weil es irgendeiner gesagt hat, aber nicht, weil wir wissen, was Gott gesagt hat, dann werden wir nicht stehen können. Also vertrauen wir Gott, nehmen wir Gott bei der Hand, denn er hat uns alles gesagt, was wir brauchen, um zu wissen, was wir tun müssen bis zum Ende der Zeit, bis er wiederkommt. Und er hat uns versprochen, ich werde auf dich achten, wie auf meinen Augapfel. Ich werde alles tun und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Du bist das Wertvollste für mich, sagte er im Alten Testament. Das heißt, das Wort, was dort steht, ist Segula. Und Segula ist der größte Schatz des Hauses. Das ist das, was nicht von irgendeinem anderen bewacht wird, als nur von dem Hausherrn alleine. Das ist, was wir sind für ihn. Wieso ist er es nicht auch für dich? Lass Gott zu deinem Wertvollsten werden und nimm ihn so, wie er ist. Und lerne, wie er denkt und wie er dich liebt. Und du wirst auch ihn lieben, wie er ist. Und wenn wir Gott kennenlernen und lernen von seiner Gnade und von seiner Liebe und von der Art und Weise, wie er mit uns umgeht. Wir anfangen, mit ihm zusammenzuleben, und wir uns in ihm ausleben und er sich in uns ausleben darf, wird die Welt sehen, wer Jesus ist und wer Gott ist. An deiner Liebe wird er es erkennen. An deiner Beziehung mit den Menschen um dich herum und an dieser Gemeinde. Amen. Herr, wir Dank sagen dafür, dass du uns nahe sein möchtest, dass du nicht ferne von uns bist, sondern dass du durch dein Wort uns nahe kommen möchtest. Und wir bitten dich, Herr, gib uns Mut, auf dich zu hören. Gib uns Mut, dein Wort ernst zu nehmen. Gib uns den Mut, jeden Tag uns Zeit zu nehmen für dich und dein Wort zu kennen, dass wir nicht zu den Schafen gehören, die deine Stimme nicht kennen, sondern dass wir dann, wenn der Hirte kommt, dass wir dich erkennen können. Wir bitten dich, Herr, gib uns den Mut, in dieser Gemeinde und in dieser Welt und in dieser Stadt für dich zu stehen, dass wir uns in dir ausleben und du in uns, so wie du es von Anfang an geplant hast. Wir danken dir dafür und loben dich und preisen dich in Jesu Namen. Amen.